Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen zu Beginn der Predigt heute drei Abschnitte lesen und dabei auch zwischen den Evangelien springen. Ich möchte noch einen Vers aus Lukas 2 mit euch lesen, Lukas 2, Vers 11 und dann aus Johannes 3, die Verse 17 und 18, Lukas 2, den Vers kennen die vermutlich alle auswendig, also wer nur eine aufschlägt, ist auch okay, der kann gleich im Johannesevangelium schon starten. Ansonsten ist die Reihenfolge erst Lukas 2, Vers 11. Dort heißt es, denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dann die zwei Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Liebe Gemeinde, das sind Verse, die jeder vielleicht schon mal gehört hat, schon kennt, keine unbekannten Verse, gerade Lukas 2 vielleicht die Passage, die am meisten an Weihnachten gelesen wird, die jeder schon mal an Weihnachten gehört hat. Aber es ist dennoch erschreckend, dass das, was vielleicht hier in dem Raum gilt, was wir sagen können, durchaus in der Gesellschaft so nicht gilt. Es ist erstaunlich, wie viele Leute nicht wissen, was an Weihnachten passiert. Keine Angst, wird keine Predigt über dieses Thema. Was die Leute nicht wissen, davon weiß ich viel zu wenig. Aber dennoch sollten wir es nicht für selbstverständlich annehmen, dass wir diese Dinge wissen. Auch diese bekannten Verse, wenn wir sie wiederhören, sind für uns wichtige, zentrale Hinweise und gehen an den Kern unserer Religion, unseres Glaubens. Und ich habe mir auch in der Vorbereitung gedacht, naja, es gibt auch Menschen, die vielleicht an Weihnachten in den Gottesdienst kommen. Viele Gottesdienste werden besucht von Menschen, die nur einmal, zweimal, dreimal im Jahr in Gottesdienste gehen. Und ich stelle mir vor, es gibt vielleicht auch Menschen, die das erste Mal in eine Kirche kommen und noch nie vielleicht etwas von der christlichen Religion gehört. Und dann kommen sie an Weihnachten in einen Gottesdienst. Klar, das Bild ist konstruiert, das ist mir auch bewusst. Aber möglich ist das tatsächlich, dass jemand in einen Gottesdienst kommt, noch nichts gehört hat von der christlichen Religion. Man kann das im Schulunterricht vermeiden. Das, was auf den Straßen geredet wird, ist oft sehr verschwommen, verwirrt. Irgendwelche Bröckchen kommen dann rüber. Und irgendeine Vorstellung hat man vielleicht auch von Weihnachten und das eine oder andere wird auch zurechtgerückt. Deswegen möchte ich zunächst am Anfang eine kleine Reise in diese verwunderliche Religion beginnen, in die Dinge, die eigentlich mal aus den Augen des Fremden betrachtet werden und dann auf eben diesen Gedanken des Retters eingehen. Das wird der zweite Punkt der Predigt sein. Und wenn wir einmal technisch vielleicht an die Weihnachtsgeschichte herangehen, ist es ja eine Geschichte, die erstmal bestimmt wird oder dessen Rahmen erstmal bestimmt wird von einem weltlichen Herrscher. Also Gott handelt durch einen weltlichen Herrscher. Augustus gibt einen Befehl aus für eine Schätzung. Gar kein geistlicher Rahmen, gar kein Auftrag, wo wir jetzt irgendwas von geistlicher Bedeutung sehen können, von irgendeiner Tiefe, sondern rein technisch. Die Welt hat sich versammelt, um geschätzt zu werden. Das ist wahrscheinlich auch vermutlich dann so das Letzte, was jemand an so einer Weihnachtsgeschichte dann noch gut nachvollziehen kann. Und dann kommt immer wieder diese Geschichte auf, in der eine Jungfrau ein Kind bekommen wird. Jeder normale Mensch, der nichts mit uns Christen zu tun hat, steigt an dieser Stelle aus. Wenn er damit konfrontiert wird, dass eine Jungfrau ein Kind bekommen wird, wird das schwierig. Technisch zu sagen, wie das geht oder das einfach als eine schöne Geschichte hinzunehmen. Vielleicht ist es sogar, wenn man ganz ehrlich ist, wenn die Leute offen reden, das Lächerlichste, was man sich so als geistlichen Rahmen geben kann, ausdenken kann. Wenn man mal bedenkt, dass viele Dinge ja auch schon in Frage gestellt sind, wenn jemand jetzt diese Weihnachtsgeschichte angreifen wollte, dann sind mir so viele Dinge aufgefallen, die einfach an sich so ungewöhnlich sind. Ja? Diese Geschichte mit der Jungfrau. Da wird eine Jungfrau schwanger und sie soll ein Kind bekommen. Und das ist dann auch noch vielleicht ein Urteil, ein Gerichtsurteil über ein Volk, das es in seinem Verhältnis mit Gott bis ans Äußerste getrieben hat und dazu ein Zeichen bekommt, nämlich aus menschlichen, fleischlichen, weltlichen Dingen gibt es keine Erlösung für dich, Volk. Sondern Gott muss eingreifen, es muss eine Jungfrau, ein Kind gebären. Also etwas, was absolut nicht in der Macht des Menschen steht. Was absolut unmöglich ist, für irgendjemanden nachzubilden. Und dann ergibt sich daraus eine Geschichte, dass Maria und Josef sich auf den Weg machen. Sie landen in einer Herberge und dann kriegen die Helden dort kein Bett in dieser Geschichte. Sie landen draußen im Freien. Sie müssen ihr Kind draußen bekommen. Dieses Kind landet in einem lächerlichen Futtertrog, das für die Tiere bestimmt war. Also vermutlich waren sie in so einer Art Karawanserei gelandet, in der die Tiere auch untergebracht wurden, die draußen Futter gekriegt haben. Und dann landet dieses Kind im Futtertrog, in Windeln, damit man gut erkennen kann, dass es sich auch um einen Mensch handelt, der auch die Windeln voll macht. Also keine Übererscheinung oder irgendetwas. Und dann kommen als erste Zeugen in dieser Religion Hirten, also sozusagen die niedrigsten Menschen, die man sich in der Gesellschaft vorstellen kann. Und die bezeugen dann auch noch, was dort passiert ist und erzählen es weiter den anderen Menschen. Ich habe heute Morgen scherzhaft gesagt, seit gestern überlege ich, ob Lars der wiedergekommene Jesus ist. Nach dieser Predigt, die Antwort ist einfach, er ist es nicht. Aber die ersten Verkündiger waren stinkende Hirten. Wenn wir uns vorstellen, dass heute Morgen hier auf der Kanzel jemand stehen würde, der vom Feld, von den Schafen kommt, in stinkenden Kleidern, ja, wäre das etwa das, was wir uns vorstellen würden in der Verkündigung des Evangeliums? Auch sicher eher auf der unangenehmen Seite, die Romantisierung der Hirten, naja, ist an Weihnachten ganz nett, aber eigentlich waren das die rauesten Burschen, die draußen gelebt haben, die nicht jeden Tag eine Dusche hatten und die mit den Tieren zusammenlebten. Auch nicht unbedingt der perfekte Rahmen für eine Heldengeschichte. Die Nachricht, die dann verteilt wurde, löste nur Verwunderung aus. Selbst Maria hat gerätselt, als sie diese Dinge gehört hat. Und so richtig nimmt das Ganze kaum Dynamik auf. Und dann kommen noch als Gratulanten irgendwelche Magier, Esoteriker, wenn die jetzt auch noch hier reinkommen würden, ja, die in den Sternen gelesen haben, bekannt dafür sind, dass sie Horoskope in der Zeitung veröffentlicht haben, die Sternenkonstellation analysieren, uns das Leben voraussagen oder wissenschaftliche Dinge betreiben, die wir gar nicht so gut finden, die würden dann auch noch hierher kommen, würden sich auch noch in den Raum setzen und dann auf die stinkenden Hirten hören vielleicht oder auf irgendjemand anders. Auch im Rahmen, schwierig. Ja. Und dann kommen noch nicht mal Juden an, um den Judenkönig zu begrüßen, sondern auch noch Heiden, auch noch Fremde. Alles begibt sich zusammen in ein Ereignis, das eigentlich so gar nichts hat von diesen glanzvollen, logischen, perfekten Dingen, die man von einer Religion erwartet. Und tatsächlich zieht sich dieses Bild durch die ganze Bibel hindurch. Selbst wenn ich jetzt eure Weihnachtsromantik kaputt gemacht habe, ist das keine Absicht dieser Aussagen, sondern das ist die Linie der Bibel, glaube ich. Dass tatsächlich die Schwachen diejenigen sind, die Gott immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Es sind die Armen, die geistlich Armen, die weltlich Armen, die werden zu Helden, die werden zu Protagonisten in der Bibel. Und das haben wir überall. Frauen sind es, die davon verkündigen, dass Jesus auferstanden ist. Ja, und die Hirten sind schon ganz unten, aber die Frauen waren nicht als Zeugen zugelassen. Ja, warum gründet man eine Religion, wenn wir jetzt mal weltlich denken, als Fremder denken, und lässt dann Frauen das wichtigste Ereignis bezeugen, die nichts galten in der Gesellschaft? Warum müssen ständig Menschen in den Mittelpunkt gerückt werden, die eigentlich so gar nichts mitbringen, was das Ganze stärkt und stützt? Das ist die Linie der Bibel und das ist auch tatsächlich die Linie hier, diese Erzählung. Begleitet von einer anderen Linie, die wir auch erleben und die leider eben mit der Geburt von Jesus doppelt deutlich wird. Jesus kommt in diese Welt und was er sein Leben lang erlebt, ist Romantik, Weihnachtskerzen, gute Düfte, Geschenke. Die Leute haben ihn eingeladen, er hat zu essen gekriegt, sie haben ihn aufgenommen, gepflegt, gehegt und alles für ihn getan. Nein, genau das Gegenteil. Ablehnung, so wie wir es in dem Johannesevangelium gelesen haben. Das Licht kommt in die Finsternis. Da ist Finsternis. Da, wo wir sind, da, wo Jesus in diese Welt gekommen ist, aus eigener Kraft produziert der Mensch eine ganze Menge Finsternis. Und das hat Jesus erlebt, sein ganzes Leben lang. Man stellt ihm Fallen. Man hat versucht, ihn auszutricksen. Sein Leben lang, also sein Leben ist an sich eigentlich eine Aneinanderreihung von Ablehnung und von Hass. Und er muss sogar so weit gehen, dass er es den Menschen sagt. Dass er ihnen ins Gesicht sagt, das, was ihr eigentlich wollt, ist mich töten. Das lesen wir dann in Johannes 7 und 8 in der Konfrontation mit den Juden. Und stellt euch einmal vor, also das ist jetzt kein übertriebenes Bild. Sowas würden wir an Weihnachten machen, um das wiederzuspiegeln. Also keine Weihnachtslieder, keine Kerzen, keine Romantik, keine Düfte und sowas, sondern nur Botschaften, die uns vorwerfen, dass Jesus nicht aufgenommen wurde. Dass er in diese Welt kam und abgelehnt und abgestoßen wurde wie ein Fremdpartikel. Das ist keine gute Weihnachtspredigt. Deswegen muss ich an der Stelle auch damit aufhören. Ich glaube, das Thema ist auch umzingelt. Wir wissen, wir erkennen, dass dieses Licht, dass das Leben in die Welt kam, dass er zu seinem Eigentum, in sein Eigentum kam. All diese Dinge haben wir gelesen. Er hat diese Welt gemacht. Er hat sie geschaffen, kommt in diese Welt, aber keiner nimmt ihn auf. Das war der Boden, auf das das Evangelium fiel. Das war der Boden, auf dem der Heiland ankam. Sozusagen der Boden der Tatsachen. Es war ein Umfeld der Ablehnung, des Hasses. Johannes selbst, als er das Evangelium aufschreibt, ignoriert den Stammbaum, die Geburtsgeschichte von Jesus, erzählt keines dieser typischen Elemente, die wir kennen. Ihn interessierte nicht, wer in Jesu Nähe war, als er geboren wurde, wo das war. Sondern geführt vom Heiligen Geist macht sich Johannes zum Mahner und schleudert uns vor, dass Jesus in eine kalte Welt voller Ablehnung hineingeboren wurde. Jesus musste sogar so weit gehen, seine Jünger zu warnen und sie darauf hinzuweisen, dass auch sie gehasst werden und dass auch jeder, der das Evangelium verkündet, damit leben muss, abgelehnt zu werden. Da das recht unsympathisch ist, wird manchmal das Evangelium dann angepasst, dass die Menschen das besser aufnehmen und das Ganze angenehmer erscheint. Aber in dramatischer Weise galt das als Hinweis für alle, die das Evangelium verkünden. Denn es gibt ein Problem in dieser Welt. Eigentlich will keiner einen Retter. Eigentlich will kein Mensch, der hier lebt, einen Retter. Denn wenn ein Retter kommt, offenbart uns dies, dass wir verloren sind. Ein Retter braucht nur jemand, der verloren ist. Der Sünder ist, dessen Verhältnis mit Gott gestört ist. Ein Retter für dieses Verhältnis, für das Leben, braucht nur jemand, der sich bewusst ist, dass es da eine Störung gibt. Jeder Mensch kommt letzten Endes in seinem Leben an den Punkt, dass er diese ganz großen Fragen beantworten muss. Er kommt nicht drum herum. Ja? Die Fragen des Lebens, wer bin ich eigentlich, was ist mit meinem Leben, ist alles okay? Warum habe ich Krisen, was sollen diese Probleme, wo gehe ich hin, warum laufen die Dinge anders als sie sein sollten. Vielleicht fragt sich auch der ein oder andere, was der Sinn des Lebens ist und so weiter und so fort. All die Dinge, die aufkommen, jeder Mensch kennt das. Man kann das entweder betäuben, durch Glücksgefühle oder durch was auch immer. Man kann sich lösen von dieser Frage, aber sie kommen eben hoch und sie kommen auf. Der Mensch merkt, dass etwas nicht stimmt. Wie soll es weitergehen? Und die Antwort dafür ist im Grunde die gleiche wie in jeder Weihnachtsbotschaft auch. Eigentlich tun wir sehr viel davon, um an Weihnachten von den eigentlichen Dingen abzulenken. Wir bemühen uns, uns klarzumachen, dass wir eigentlich keinen Retter, sondern nur Komfort und Harmonie brauchen. Rettung, stellt euch vor, an Weihnachten kommt jemand zu euch und bekennt seine übelsten Sünden. Boah, das wäre überraschend, denn man erwartet es nicht. Aber es kann durchaus sein, so wie es jeden Tag ist und wie es jeden Tag sein kann, dass Menschen verstehen, ich bin Sünder und ich brauche Errettung. Interessanterweise ist dieser Kern der Weihnachtsbotschaft der Kern, der uns an jedem Sonntag begegnet im Evangelium. Denn dieses Lebensrettende, was Gott geschaffen hat in unser Leben, wird an Weihnachten noch viel deutlicher. Denn Jesus im Fleisch gekommen, als Mensch, liegt vor uns. Dieses Bild tut sich auf, wir verstehen, er ist wirklich gekommen und er musste kommen. Tatsächlich ist es so, dass an Weihnachten und an Ostern mehr Prophezeiungen in der Bibel erfüllt werden, als an allen anderen Stellen. Ja. Das sind die Stellen, wo sich alles konzentriert, wo tatsächlich der Heilige Geist uns offenbart, da sind die Dinge, die angekündigt wurden und die Gott dann auch tatsächlich erfüllt hat. Quasi ist alles schon vorausgesagt worden, vorausgedacht worden, durchdacht worden von Gott und dann umgesetzt worden. Und es wurde so detailliert erfüllt, dass man eigentlich schon deshalb ehrfürchtig sein müsste an dieser Stelle. Wenn man schaut, mit welcher Genauigkeit, selbst mathematisch könnte man belegen, dass die ganzen Erfüllungen, die wir an Weihnachten und an Ostern erleben, dazu führen müssen, dass wir aus logischen Gründen schon diesen prophetischen Teil anerkennen müssten und glauben müssten. Nur ist das oft nicht das überzeugendste Argument. Aber das macht diese karge und rumpelige Weihnachtsgeschichte an einem Ort, der wirklich nicht angenehm war, zu einer genialen Weihnachtsgeschichte. Wir müssen auch an Weihnachten akzeptieren, dass die wahre Botschaft des Evangeliums nicht unseren Gefühlen folgt, sondern andersrum. Dass es so ist, dass Dinge zurechtgerückt werden, dass uns ein Retter in unser Leben hineingegeben wird. Und ich finde zum Beispiel, dass in Matthäus 11, in einer Passage, die jetzt nicht typisch weihnachtlich ist, gerade ein gutes Beispiel dafür geliefert wird, wie Dinge zurechtgerückt werden. Und theologisch uns auch einiges erklärt wird über Johannes den Täufer und das in unserem heutigen Zusammenhang uns auch hilft. Aber ich möchte einleitend, bevor wir dann kurz in diese Passage schauen, noch etwas dazu sagen. Mir geht es auch um einen Aspekt. Es gibt in der Bibel zwei Perspektiven, wie auf Kinder geschaut wird. Und das, was wir gerne kennen und sehen, ist, dass wir im Glauben Jesus annehmen sollen wie die Kinder. Also in dieser sehr einfachen, klaren, kindlich schönen Art und Weise. Dann gibt es aber auch noch eine Art und Weise, wie Kinder kindisch sind, ablehnend und sich eben einfach dumm verhalten. Und diese beiden Gegensätze werden in Matthäus 11 schön aufgezeigt. Und ich würde uns gerne zwei Abschnitte lesen, und zwar einmal 16 bis 19 in Matthäus 11 und 25 bis 28 in der richtigen Bibelversion. Aufgeschrieben. Also Matthäus Kapitel 11, ich lese zunächst mal 16 bis 19. Die Eingangsfrage ist, wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagten sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagten sie, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Das ist der eine Abschnitt und dann nochmal ab Vers 25 bis Vers 28. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Zwei Passagen. In der ersten Passage im Gleichnis in Vers 16 bis 18 werden Kinder hier als negativ, als kindisch dargestellt. Ja, wie schon angekündigt, die Bibel kennt zwei unterschiedliche Perspektiven, wie auf Kinder geblickt wird. Einmal kindisch und kindlich. So ein kleines L, aber es ist ein Unterschied. Kindisch ist schlecht. Und als kindisch wird unsere Generation beschrieben, der man quasi nichts recht machen kann. Egal, was man macht, ob man isst oder trinkt, es wird zu einem Vorwurf ausgenutzt. Oder ob man lacht, ob man sich freut oder ob man traurig ist. Alles ist nicht recht. Das kindische Kind verhärtet sein Herz und findet immer einen Grund, etwas abzulehnen. Aus der zweiten Passage hier lernen wir etwas anderes. Im Gebet von Jesus hier in den Versen 25 bis 28, was ich mittendrin ausgelassen habe, ist die Betrachtung von Johannes dem Täufer, weil wir hier thematisch nicht abschweifen wollten. Aber im Gebet von 25 bis 28 finden wir eher die gute Seite des Kindlichseins. Gott einfältig aufzunehmen, so wie hier in Vers 25 beschrieben. Die Weisen, die finden Gründe, nicht zu tanzen, nicht zu weinen, nicht zu essen, nicht zu verwerfen. Aber die Unmündigen, die Dummen, die kindlich Reinen, die glauben, weil Gott es ihnen offenbart. Er schaltet quasi einen Moment diesen Logik-Abwehrmodus aus und lässt die Menschen die Weihnachtsbotschaft mit offenem Herzen aufnehmen. Also es kann durchaus ein ganz toller Moment sein, wenn uns mal die Argumente ausgehen. In geistlichen Dingen passiert das und es ist gut und es ist legitim, dass wir Dinge gar nicht gut begründen können. Ist aufgefallen, früher, ich habe mal jahrelang eine Bibelversion gelesen, da waren unten so Kommentare drin und die waren alle perfekt. Dann alles zueinander gepasst. Und über Jahre hatte ich das Gefühl, dass mir das verdächtig vorkam. Das war mir zu perfekt. Alle Kommentare haben gepasst in diesem System und nach vielen Jahren haben mir zwei so überhaupt gar nicht gefallen und ich habe dann mich damit näher beschäftigt und dann ist dieses ganze Logikgerüst zusammengebrochen. Das passiert uns manchmal, wenn wir alles perfekt erklären wollen. Wenn man dann irgendwo so ein kleines Stöckchen rauszieht, ja, so wie bei den Türmen, manche kann man rausziehen, manche nicht, dann kann es passieren, dass Dinge zusammenbrechen und zusammenklappen. Und auch mit dem Argumentieren ist es so. Was hier Jesus uns sagt, ist, dass wir die Botschaft des Retters ganz naiv, ganz kindlich aufnehmen sollen. Dass manchmal die Logik, dass vielleicht nicht alles vertreten, verkauft werden muss, auch nicht alles schön gemacht werden muss, was eben so ist, wie es ist. Und wir sollten auch fröhlich sein, wenn wir unseren Glauben verstehen. Denn diese Worte machen uns eins klar. Jeder in dem Raum, der versteht, dass Jesus sein persönlicher Retter ist, hat dies von Gott geoffenbart bekommen. Mit Sinn und mit Zweck. Gott ist in keinen Kampf gegangen, um irgendjemanden hier zu überzeugen durch Argumente, so lange, bis man nicht mehr mitkommt in diesem Kampf. Sondern er hat unsere Herzen erobert, er hat uns zu Kindern werden lassen, die in einfachster Art und Weise diesen Retter aufnehmen. Er hat es offenbart. Oder wie es hier heißt, der, dem es Jesus offenbaren will, der wird das Evangelium verstehen. Und das ist einer der größten Schätze und das größte Geschenk und das Weihnachtsgeschenk, das es überhaupt an Weihnachten geben kann. Wenn Gott uns Christus als den Retter offenbart, wenn er uns klar macht, dass wir in Feindschaft, in Finsternis gelebt haben, in Sünde, und dass da Licht gekommen ist, das jetzt unser Licht und Leben ist, dann wird all das lebendig, dann können wir all das in Freude und in Frieden annehmen. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, in denen der Logikabwehrmodus funktioniert, in dem es viele Dinge gibt, die an Weihnachten auch komisch wirken, dass der Glaube tatsächlich bei den Menschen nicht durchkommt und nicht wirkt. Aber für jeden, der versteht, was Christus dort getan hat, für den ist heute ein Retter geboren. Für den ist jemand in die Welt gekommen, der gesandt wurde, nicht, dass er ihn verurteile, nicht, dass er richte, sondern dass du, dass jeder Mensch, der es versteht, durch Christus gerettet wird. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das haben wir gelesen zum Eingang dieser Predigt. Und das ist auch meine Geschenkbotschaft an diesem ersten Weihnachtstag. Gott kam nicht, um uns zu vernichten, sondern um uns zu retten, um sich zu offenbaren den Menschen, die ihn als Retter annehmen. Amen.